Ich lese aus 1. Mose 2, die Verse 24 und 25. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Und aus 1. Korinther 7, die Verse 1 bis 9. Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Versteht mich nicht falsch, was ich hier über zeitweilige Enthaltsamkeit sage, ist ein Zugeständnis an euch und nicht etwa eine Vorschrift. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben, wie ich es bin. Das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch schwer oder zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Ihr findet den Text auch in dem Blatt, was auf eurem Stuhl liegt.
Hallo auch von mir. Ich bin Tobias. Ich bin Pastor in Ausbildung. So nenne ich mich hier bei Erlebt. Genau, das heißt, ich bin ein Teil von dieser Gemeinde von Erlebt. Und wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, wo wir ja auf die Fragen, die Leute, die uns beschäftigen, eingehen. Und ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele Themen, die wir auch hier schon behandelt haben. Da wird man sagen, ja, wenn ich mal grob drüber nachdenke, es könnte was mit meinem Leben vielleicht zu tun haben. Das Thema heute, glaube ich, hat was mit unserem Leben zu tun. Ich glaube, mit jedem Leben von jedem Einzelnen von uns. Sexualität ist ein Thema. Und ich war vor ein paar Wochen im Urlaub, eine Woche. Und ich wusste, wir haben geplant, wir machen eine Reihe über Ehe, Single-Sein, Sexualität und so weiter. Aber ich war jetzt nicht so in die Planung direkt mit einbezogen, weil ich dann im Urlaub war. Und dann war ich im Urlaub, kriegte auf einmal eine E-Mail von Manuel, habe ich mich gefreut, dachte ich, ah, ja, liest man im Urlaub doch auch mal. Und da stand drin, so, wir haben uns jetzt überlegt, das und das sind die Themen, die wir machen. Du bist übrigens beim Thema Sexualität dran. Ich dachte, Dankeschön. Der erste Gedanke war, oh, was soll ich denn da jetzt hier vorne sagen, gerade bei so einem Thema? Und mir ist aufgefallen, ich gehe schon lange in Kirchen, in der Gemeinde, schon seit meiner frühesten Kindheit, über dieses Thema wird sehr häufig nicht gesprochen. In Kirchen, in Gemeinden. Es ist so ein Thema, was eher so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Aber ich glaube, es ist ein echt wichtiges Thema, weil es jeden Einzelnen von uns irgendwie doch betrifft und beschäftigt. Und deshalb freue ich mich, auch wenn es wahrscheinlich, ja, ihr könnt gespannt sein, was ich gleich sagen werde, freue ich mich, dass wir über dieses Thema heute sprechen und dass ich das auch machen kann heute. Und es soll heute nicht darum gehen, das ist ganz wichtig am Anfang, was vielleicht ich alleine denke oder was wir als Pastoren uns denken, sondern ich stehe heute hier als jemand, der sagt, ich möchte Jesus folgen und ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, was die Worte, die da drin sind, wirklich ja, Auswirkungen für unser Leben haben können und ich möchte ihm wirklich folgen, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig ist und es kann sein, ich kenne euch nicht alle, ist cool, dass auch einige neue da sind, dass ihr diesen Grundsatz nicht mit mir teilt. Das heißt, dass ihr sagt, die Bibel ist für mich irgendwie eine Autorität, ich möchte das tun, was Gott sagt. Dann kann es sein, oder es wird vielleicht auch sein, dass vielleicht manche Sachen, die ich gleich sagen werde, vielleicht sagen würdet, ja, das ist doch Quatsch, was du sagst, das sehe ich ganz anders. Und das ist okay, ich finde es cool, dass wir verschiedene Meinungen haben und das ist auch voll gut. Aber was ich heute machen will, ist einfach dafür werben und zu sagen, was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema. Und weil es ein cooles Thema ist und ich vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, möchte ich am Anfang noch einmal beten und dann geht's richtig los. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Sexualität geschaffen hast und dass wir über dieses Thema reden können. Und Ich möchte dich bitten, dass du mir deine Worte gibst, dass du mir das in den Mund legst, was du sagen willst, und gleichzeitig, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir wirklich auf dich hören und erkennen, wie groß und wie voller Liebe du für uns bist. Amen. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen überlegt, was sind so die Sichtweisen unserer Gesellschaft auf Sexualität? Wie denkt unsere Gesellschaft, wie denkt Deutschland, vielleicht Potsdam, über Sex? Ich glaube, es gibt verschiedene Sichtweisen. Eine Sichtweise, die, glaube ich, sehr häufig vorkommt, das ist so ungefähr diese Meinung: Sex ist ein Bedürfnis wie jedes andere auch. Wenn ich das Bedürfnis nach Sex habe, dann muss ich es stillen. Das ist ganz normal. Das ist so wie Hunger und Durst. Wenn ich Hunger habe, dann hole ich mir halt einen Burger oder was und esse den. Wenn ich Lust auf Sex habe, dann hole ich mir halt Sex und dann stille ich dieses Bedürfnis. Vielleicht sogar gehen manche so weit zu sagen, wenn ich dieses Bedürfnis unterdrücke, dann ist es sogar ungesund für mich. Wir müssen dieses Bedürfnis quasi stillen. Und es ist so ein Trieb, können wir sagen, so ein animalischer Trieb, kann man quasi sagen, wie jeder andere auch. Und den müssen wir quasi ausleben, dem müssen wir nachgehen. Und ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt auf einen Artikel gestoßen in der Brigitte. Das ist normalerweise nicht die Zeitschrift, die ich lese, aber ich bin im Internet drauf gestoßen und ich fand das sehr interessant. Ich zitiere den, glaube ich, jetzt ein paar Mal, diesen Artikel. Und da schreibt die Autorin ihre Sicht, wie Menschen, Frauen wie sie, heute in unserer Gesellschaft Sexualität sehen. Und ich lese euch das einmal vor, was sie schreibt. Sie schreibt: Man hat Sex. Und zwar mit wem und wann man Lust hat. Und vor allem ohne mit der Wimper zu zucken. Außer vor Erregung natürlich. Sex ohne emotionale Nachwirkung scheint das It-Attribut schlechthin zu sein. Sex ist also der neue Coffee to go in einer immer eitler und egozentrischer werdenden Gesellschaft. Man sucht sich seine Lieblingssorte aus, nimmt ihn im Vorbeigehen mit und trinkt ihn aus. Verbindlichkeit, Liebe, irgendwelche Gefühle in diese Richtung, das war gestern. Sex ist der neue Coffee to go. Ich nehme ihn mir und Sex ist doch bloß Sex. Es ist doch nur bloß Sex. Das habe ich schon oft gehört. Es ist ein Bedürfnis, ich muss es stillen. Und zum Glück leben wir mittlerweile in einer Gesellschaft, wo das auch möglich ist. Und auch nicht nur für Männer, sondern für Frauen. Das ist so ein bisschen, was ihr sagt. Das ist so der Eindruck, wie die Autorin in der Brigitte sagte, so, das ist eine Meinung, wie unsere Gesellschaft Sexualität sieht. Aber auf der anderen Seite, also das ist so, Sex ist eigentlich was ganz Banales. Es gehört zu unserem Leben dazu, wie ein ganz normaler Trieb. Auf der anderen Seite ist eigentlich, was mir so ein bisschen begegnet ist, einmal das Banale, ist, dass Sex sozusagen fast vergöttert wird. Sex soll das Zentrum sein bei ganz vielen. Sex ist das, was deinen Wert ausmacht. Wenn du guten Sex hast, dann bist du wer. Wenn du keinen guten Sex hast, ja dann, Deshalb muss, und das, egal welche Zeitschrift man liest, ob es egal welche Schicht, ob es die höhere Schicht ist oder die untere Schicht, es gibt ganz viele Artikel, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, mit Überschriften wie so wird ihr Sex noch besser und intensiver, und hast du keinen guten Sex, dann musst du das hier tun, dann wird der Sex besser. Und das ist so die andere. Sex ist das, bist du, das, was du im Bett bist, das bist du. Das macht deine Identität aus. Das gibt dir Wert, das gibt dir Bedeutung. Und falls es nicht passt und noch nicht in deiner Beziehung passt, der dann beendet lieber die Beziehung und sucht dir jemand anderen, wo das gut passt. Also einmal auf der einen Seite, es gibt bestimmt noch mehr Sichtweisen, aber es sind so zwei, die ich sagen würde. Auf der einen Seite, Sex ist sowas ganz Normales. Auf der anderen Seite, Sex ist so wichtig. Das brauchst du und es muss perfekt sein, es muss gut sein und es bestimmt deinen Wert, deine Identität. Und das sind natürlich zwei Extreme. Wahrscheinlich gibt es vielleicht manche, die das so ganz extrem sagen würden. Oft ist es ja so, dass man so eher so eine gemischte Meinung hat. Aber ich glaube, diese zwei Extreme, egal jeder, der hier sitzt, ich eingeschlossen, wir werden von diesen Meinungen, die unsere Gesellschaft hat, glaube ich, geprägt, ob wir es wollen oder nicht. Und die Frage heute, Tina hat es ja schon gesagt, was sagt eigentlich die Bibel dazu, zu diesem Thema? Und die Sicht, die wahrscheinlich viele zum Thema Sex haben, wenn sie an Kirche denken, ist die, dass Christen, die Kirche, dass Gott etwas gegen Sex haben, würde ich tippen. Also Freunde von mir, Freunde der Schule würden sagen, ja, das ist so ungefähr die Meinung. Die Kirche, Gott hat was gegen Sex. Sex ist was Schlechtes, vielleicht was Dreckiges. Man redet da nicht drüber, wie ich es gerade am Anfang schon gesagt habe. Überall wird eigentlich drüber geredet, aber in Kirchen, es ist eher so ein Tabuthema. Und die Kirche gilt vielleicht eher als spießig oder prüde, was dieses Thema angeht. Und ich glaube, die Sicht von der Kirche zu dem Thema also wie die Leute die Kirche sehen, ist, glaube ich, auch gar nicht so falsch. Ich glaube, vor der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam die sexuelle Revolution und davor war unsere Gesellschaft eine andere in Bezug zur Offenheit zur Sexualität. Das heißt, Sexualität war eher ein Tabuthema. Und unsere Gesellschaft war lange Zeit sehr durch die Kirchen geprägt. Sie haben dazu beigetragen, dass das auch so ist. Und deswegen ist diese Sicht, Kirche mit eher Prüde und Sex scheint für die Kirche oder für Gott was Schlechtes zu sein, scheint richtig zu sein. Und vielleicht hat man so den Eindruck, Sex ist maximal so ein notwendiges Übel. Das muss halt sein, um den Fortbestand der Menschen aufrechtzuerhalten. Und der Kirche geht es vielleicht nur darum, Dinge zu verbieten. Sex ist schlecht. Und ich glaube, wahrscheinlich vertreten auch in Kirchen manche diese Meinung. Aber ich glaube, die Bibel, und da möchte ich heute darum gehen, dass die Bibel eine andere Meinung dazu hat. Was sagt sie? Und es ist ein großes Thema. Es hat viele verschiedene Facetten, viele Bereiche und ich kann heute auch nicht auf alles eingehen und wahrscheinlich wird es auch schon nicht mega kurz. Das heißt, wenn ihr nachher noch Fragen habt, kommt gerne auf mich zu und ich versuche die zentralen Dinge, die ich jetzt in der Vorbereitung dachte, zentral sind, anzusprechen, aber es gibt bestimmt noch einiges mehr. Und ich möchte heute über vier Punkte reden. Das eine ist, wofür gibt es Sex? Was passiert beim Sex? Was ist der passende Rahmen für Sex und wie kann Sex gelingen? Darum soll es heute gehen. Das klingt vielleicht erstmal, wofür gibt es Sex? Aber das ist ja schon mal eine berechtigte Frage. Wofür gibt es Sex? Die einen würden sagen, ja, Sex ist dafür da, damit ich Nachkommen habe. Wir müssen Kinder kriegen. Deutschland hat zu wenig Kinder. Wir brauchen mehr Kinder. Der demografische Wandel oder was auch immer. Und in der Gesellschaft würden andere dann wieder sagen, was ich am Anfang gesagt habe, nee, Sex ist dafür da, deine Bedürfnisse zu stillen. Oder andere würden sagen, nee, Sex ist dafür da, um wirklich zu zeigen, wer du bist. Das macht dich aus. Wenn du guten Sex hast, dann bist du wer. Und logisch ist natürlich, was ist denn jetzt die biblische Sagen? Logisch ist natürlich, dass die Bibel auch sagt, Sex ist auch dafür da, dass wir Kinder kriegen. Das ist ganz logisch, wird wahrscheinlich auch jeder sagen, weil das passiert nur durch Sex. Das funktioniert nicht anders. Aber die Bibel geht noch weiter. Und gleich am Anfang von der Bibel, direkt am Anfang, gibt es ein Gebot, das Gott den Menschen gibt. Das erste Gebot sozusagen, was er sagt, das ist, damit fange ich an, vielleicht auch nicht ganz unbedacht, dass er dieses Gebot als erstes gibt. Er sagt zu den Menschen, seid fruchtbar und vermehret euch. Und das passiert auch schon damals, nicht einfach nur durch Zellteilung, also wie vielleicht, das teilt sich, es ist auch Zellteilung, hat mir Renate gestern nochmal gesagt, wie das alles funktioniert. Aber es funktioniert durch Sexualität, durch zwei Menschen, die körperlich intim werden und dadurch entstehen Nachkommen. Und Gott sagt, das ist mein erstes Gebot an euch. Habt Sex. Auch damit ihr Kinder kriegt. Aber es geht noch weiter. Und ich habe euch mal einen Text mitgebracht aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Und vielleicht würdet ihr denken, oh, sowas steht in der Bibel. Ich lese ihn euch mal vor, was da drin steht. Wie bezaubernd sind deine Schritte in den Sandalen, du königliches Mädchen. Die Rundungen deiner Hüften sind wie Geschmeide, das Werk eines Künstlers. Dein Nabel gleicht einer runden Schale, der es nie an edlem Wein fehlen wird. Dein Bauch ist wie ein Weizenhügel gesäumt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle. Wie schön und wie bezaubernd du bist, deine Liebe ist so beglückend. Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie Trauben. Ich sagte mir, ich will auf die Palme steigen und nach den Rispen greifen. Deine Brüste werden für mich wie Weintrauben sein, der Duft deines Atems wie der Duft von Äpfeln. Dein Mund wie der köstlichste Wein sein, der mir süß die Kehle hinabfließt und Lippen und Zähne sanft benetzt. Das ist ein Text aus der Bibel und man kann versuchen, das irgendwie anders zu deuten. Hier ist ein Mann und das Coole ist, da gibt es auch einen Text, der genau, wo die Frau das aus ihrer Sicht dann beschreibt. Ich habe jetzt mal den vorgelesen. Hier ist ein Mann, der mit seiner Frau schlafen will, der seine Frau begehrt und die Begriffe, wie er das sagt, mit Trauben und Rispen, das ist vielleicht nicht das, was wir heute sagen sollen, aber es ist eine poetische Sprache, wo er einfach die Schönheit und auch diese Begierde für seine Frau oder seine Geliebte einfach ausdrückt. Und er sagt, ich möchte mit meiner Frau schlafen, ich möchte auf die Palme steigen oder was er hier schreibt. Und wenn man das schon sieht, die Bibel ist alles andere als prüde. Also man sagt, oh, wenn ich sage, sowas kann aber doch nicht in der Bibel stehen. Aber das steht in der Bibel und das steht, glaube ich, nicht zu Unrecht oder aus Zufall in der Bibel. Und es geht sogar noch weiter. Das ist nicht nur einfach ein Text, was einer beschreibt. Es gibt in dem Buch der Sprüche, hatten wir Anfang des Jahres auch so eine Predigtreihe drüber, gibt es sogar so einen Weisheitsspruch, wo Gott quasi sagt, ich lese euch einmal vor, freu dich an der Frau, die du in jungen Jahren geheiratet hast. Sie ist liebenswert wie ein Reh und anmutig wie eine Gazelle. Wieder Bilder, die wir heute wahrscheinlich nicht nützen würden. Kann man auch seiner Frau auch mal sagen, du bist anmutig wie eine Gazelle. Ihre Brüste sollen dir immer Lust und Freude bereiten. Lass dich von ihrer Liebe immer wieder in den Bann ziehen. Das steht in der Bibel. Und ganz eindeutig, worum es hier geht, ist, Sex ist ein Geschenk, es ist etwas, was du genießen sollst, es darf Spaß machen, es soll Spaß machen, es soll uns erfreuen, es soll Mann und Frau wirklich erfreuen. Gott hat Sexualität gemacht, ja, zum Kinderkriegen, aber auch als Geschenk für uns Menschen zum Genießen, zum Spaß haben. Und es ist absolut, wenn man die Bibel anguckt, und das zieht sich eigentlich durch, es ist nichts Schlechtes, die Bibel verheimlicht das Thema auch nicht, sondern es ist was Gutes. Er fordert die Menschen auf, es zu genießen und es ist mehr als einfach nur Stillung eines Bedürfnisses oder einer Begierde. Aber was, und das ist mein zweiter Punkt, was passiert beim Sex? Da sagt nämlich die Bibel auch was dazu. Die Bibel sagt, ja, Sexualität ist ein Geschenk zur Freude zweier Menschen, aber es ist noch mehr. Und sowohl Jesus als auch Paulus gehen auf einen Text im Neuen Testament wieder ein, den wir auch gerade in der Textlesung gehört haben, nämlich auf einen Text, der ganz am Anfang von der Bibel steht. Wenn Sie, Jesus und Paulus, sagen was zum Thema Sexualität und Sie greifen diesen Text vom Anfang wieder auf, der ganz am Anfang der Bibel steht. Und ich lese ihn euch nochmal vor, und im Programmblatt steht er auch, in 1. Mose 2, Vers 24. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Christoph hat letzte Woche auch darüber gepredigt, hat ein bisschen was dazu gesagt. Ein Mann verlässt seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Und was das genau alles bedeutet, auch mal das warme Nest zum Beispiel von seinem Mama und Papa zu verlassen, könnt ihr alles nochmal bei Christoph hören. Und dann schließen Mann und Frau so einen Bund miteinander. Sie verbinden sich. Und dann heißt es, sie werden ein Fleisch als drittes. Und ein Fleisch heißt erstmal so viel wie, die beiden werden vereinen sich körperlich. Sie haben Sex miteinander. Ihre Körper werden zu einer Einheit. Aber was hier geschieht und was dieser Text noch mehr ausdrückt, ist, dass da noch mehr passiert als einfach nur Sex. Einfach nur sexuelle Vereinigung. Mann und Frau werden zu einer Einheit. Und der Geschlechtsverkehr ist mehr als so ein oberflächlicher, körperlicher Kontakt zwischen zwei Menschen, dessen Wirkung einfach schnell wieder verfliegt, sondern der Geschlechtsverkehr, und das sagt dieses Text, sie werden ein Fleisch, stellt eine ganzheitliche Verbindung her zwischen diesen zwei Leuten, die tief in die Seele von den Menschen reicht. Die Menschen verschmelzen zu einem Organismus. Das ist, was die Bibel sagt. Sie werden ein Fleisch, wenn man Sex miteinander hat. In einer neuen Übersetzung heißt es, sie werden eine Einheit. Und im Korintherbrief, nicht den Text, der hier steht, sondern ein bisschen vorher, schreibt Paulus, selbst wenn ihr Sex mit einer Prostituierten habt, das sagt er den Menschen. Und ich lese euch das einmal vor, was er dann sagt. Dann sagt er, wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Und er bezieht sich genau auf diesen Text. Zwei werden ein Fleisch, wenn sie miteinander Sex haben. Sex verbindet zwei Menschen. Sex ist nicht einfach nur Sex, ist nicht bloß Sex. Es lässt zwei Menschen eine Einheit werden, die nicht nur körperlich ist, sondern bis in die Seele reicht. Und vielleicht würden manche von euch jetzt schon aussteigen und sagen, ist doch Quatsch, man kann auch einfach nur so Sex haben. Aber Gott sagt, und das ist die Sicht der Bibel, nein, Sex ist immer mehr. Sex verbindet Menschen. Es ist Ausdruck und ein äußeres Zeichen von dieser inneren Verbindung, dieser ganz engen Verbindung, der engsten Verbindung, die Mann und Frau eigentlich haben können. Und das passiert auch, also es passiert in der Ehe, aber es passiert auch einfach in einem One-Night-Stand. Und in diesem Artikel, den ich vorhin vorgelesen habe, da sagt auch die Autorin eine Beobachtung, die sie gemacht hat, und die möchte ich euch einfach mal vorlesen. Sie sagt, nach einem One-Night-Stand geht der Mann oft befriedigt nach Hause, aber aus ihrer Sicht schreibt sie es als Frau, ist es oft dann anders. Der Mann geht nach Hause und die Frau bleibt quasi dann zurück mit folgenden Gedanken, das sagt sie. Bei vielen von uns dagegen schießen die Bindungshormone und was weiß ich sonst noch alles in die Adern, als wäre es eine intravenöse Injektion. Wir verzehren uns nach einem Anruf, einem Treffen, einer weiteren Nacht. Wir wollen mehr von diesem Mann. Sie sagt, und sie sagt dann noch weiter, dass in Sex was passiert. Für uns Frauen, schreibt sie aus ihrer Sicht, ich weiß nicht, ob man das pauschal sagen kann, und ich würde es wahrscheinlich auch bei Männern sagen, oft ist es danach nämlich nicht, selbst wenn man sagt, okay, es ist einfach nur Sex, oft ist danach so das Gefühl, ich will doch mehr. Ich würde den gern wiedersehen, ich würde gern mehr haben. Und sie meint dann weiter, dass es vielleicht Frauen gibt, die Sex und Verlieben voneinander trennen können, sie kennt aber keine. Und dann zitiert sie den Berliner Sexualpsychologen Christoph Josef Ahlers. Und er als Experte für Sex sagt, warum das so ist. Und ich finde es ganz interessant. Er ist kein Christ und die Autorin ist auch kein Christ, aber es klingt doch sehr nach dem, was eigentlich die Bibel auch sagt. Und Ahlers sagt, dass wir uns mittlerweile Lust ganz alleine besorgen können. Wir können uns irgendwie, Lust können wir von dem Partner abtrennen. Wir können auch sogar selbst Kinder kriegen von dem Partner abtrennen. Also wir brauchen keine andere Person, um Kinder zu bekommen. Das können wir alles schaffen mittlerweile mit modernen Wissenschaften und Techniken und so. Aber was wir nicht können, das sagt er, ich muss kurz sagen, das Einzige, was wir alleine nicht hinkriegen, ist das Gefühl, angenommen zu sein. Das ist es, was Sex gibt. Es ist eine Verbindung von zwei Menschen, die einem ausdrückt, ich bin angenommen, der andere gehört zu mir und ich zu ihm. Oder in den Worten von der Bibel gesagt, man wird ein Fleisch. Zwei Menschen werden in der körperlichen Verbindung eine Einheit. Und dann sagt die Autorin als Fazit von diesem Artikel und als ein Teil des Fazits, wir können uns noch so sehr versuchen, den Sex zu entemotionalisieren und ihm mit Abstand zu begegnen. Gegen unser innerstes Programm kommen zumindest wir Frauen nicht an. Sex verändert zwischen zwei Menschen etwas. Immer. Es verändert immer was. Das sind die Autoren, sind die Aussagen von einer Autorin und von einem Sexualtherapeuten, die absolut nicht für die christliche Sexualethik stehen, sondern ganz im Gegenteil für freie und sexuelle Freiheit stehen. Und sie sagen aber trotzdem diese Erfahrung, die sie gemacht haben, Sex verbindet, ändert etwas zwischen zwei Menschen. Es verbindet sie. Und Sex ist Ausdruck dieser tiefen Verbindung. Und weil das so ist, weil Sex so was Wundervolles ist, weil es Gott geschaffen hat, es zu genießen, gibt es in der Bibel etwas, das sagt, es braucht einen passenden Rahmen für diese Sexualität. Und in dem Text, von dem ich am Anfang gesprochen habe, in 1. Mose, da steckt eine Reihenfolge drin. Dort steht, ein Mann verlässt seine Eltern, um seine Braut zu gewinnen, und dann bindet er sich an seine Frau. Und dieses Wort für binden, das ist eigentlich im Hebräischen sowas wie zusammenkleben. Also die beiden werden eine Einheit, sie sagen, wir gehören jetzt zusammen, sie kleben zusammen. Und diese Verbindung geht in Gottes Sicht so tief, dass die beiden praktisch zu einer Person werden. Weil ich mit Renate verheiratet bin, bin ich nicht mehr der gleiche Tobias, der ich war, bevor ich sie verheiratet habe. Das ist wahrscheinlich in der Reihenfolge vielleicht ganz gut, andersrum vielleicht für Renate nicht so gut, weil sie mit mir verheiratet ist. Aber man wird anders, man wird eine Einheit. Und dieser Bund und dieses Verbinden, dieses Zusammenkleben ist wie so ein Bund, den die beiden schließen. Ein Vertrag. Und dieser Bund bringt jeden Aspekt des Lebens der beiden beteiligten Personen zusammen. Die beiden verschmelzen zu einer einzigen juristischen, sozialen, ökonomischen Einheit, wobei sie viel von ihrer alten Unabhängigkeit, die sie vorher hatten, wo sie nicht verheiratet waren, aufgeben. Und in Liebe schenken die beiden Personen sich gegenseitig völlig. Und dann, das ist der dritte Punkt, dann werden sie ein Fleisch. Sexualität, und das ist das, was die Bibel sagt, ist Ausdruck von diesem Bund. Es ist das Zeichen, dass es wirklich so ist. Die beiden Personen werden nackt voreinander und verletzlich und erleben im Sex die Freuden und die Höhenpunkte einer Gemeinschaft. Und Sexualität ist Ausdruck und Zeichen dieser Einheit, aber gleichzeitig auch das Mittel, um diese Gemeinschaft immer wieder zu verstärken. Und wenn zwei Menschen miteinander schlafen, dann werden sie nackt voreinander und öffnen sich dem anderen körperlich. Aber in allen Bereichen passiert das in der Ehe. Und auch im Neuen Testament sehen wir in dem Text aus der Textlesung, dass der Rahmen für Sexualität eigentlich die Ehe ist. Paulus schreibt hier in einer Kultur in Korinth, wo es nicht die Regel war, Sex gehört in die Ehe, sondern ganz anders. Und er sagt, er fängt an mit Ehepaaren, wenn ihr Sex habt, so ein paar Richtlinien, worauf ihr achten sollt. Und dann sagt ihr, wenn ihr euch sexuell nicht enthalten könnt, dann heiratet. Es ist quasi für ihn klar, entweder Sex ist in der Ehe oder es ist nicht in der Ehe. Das ist diese Varianten gibt es eigentlich nur. Und er schreibt das in Korinth, an Leute in Korinth. Und Korinth war eine Stadt in der Antike, die bekannt war für ihre freie Sexualität. Es gibt sogar ein Wort, das hieß Korinthiazo. Das haben die Leute in der Antike wirklich erfunden für die Menschen in Korinth. Und das heißt so viel wie sexuelle Freizügigkeit, weil die Menschen dort alle so lebten. Und Paulus schreibt den Menschen hier, das ist, was Gott sagt. Die wollten es wahrscheinlich nicht hören und es war wahrscheinlich ähnlich vielleicht wie heute, die Sicht von Sexualität. Aber er sagt das, weil Sexualität so einen Rahmen braucht. Denn beim Geschlechtsverkehr passiert etwas zwischen zwei Menschen. Es ist der schönste Ausdruck, ein wunderschönes Geschenk, was Gott zwei Menschen gibt. In der Ehe. Und Sexualität braucht diesen Rahmen von Verbindlichkeit und Einheit. Nicht, weil Gott Sexualität für unwichtig hält oder für schlecht, für nötiges Übel zur Fortpflanzung oder was auch immer. Nicht, weil er ein Spaßverderber sein will. Die Bibel sagt nicht, dass Sexualität den Rahmen einer Ehe braucht, weil sie so eine niedrige Meinung von Sex hat, sondern weil sie so eine hohe von Sexualität hat. Die biblische Lehre bedeutet, dass der außereheliche Sex nicht nur moralisch falsch ist, so quasi so auf Friss oder stirb. Gott sagt, du darfst keinen Sex haben außerhalb der Ehe. Jetzt mach das gefälligst, egal ob du es willst oder nicht, ob du es verstehst, sondern sie sagt, Sex außerhalb der Ehe schadet dir auch persönlich. Die Ehe ist der einzige sichere Ort, wo ich meinem Partner mich ganz öffnen kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass er am nächsten Tag sagt, übrigens, ich bin wieder weg. Denn ausgelebte Sexualität außerhalb dieses Rahmens, das ist eine These von mir, führt unweigerlich irgendwann zu Verletzungen. Und die Autorin des Brigitte-Artikels beschreibt es aus ihrer Sicht so. Heute dagegen, sie schreibt vor, wie es früher war und jetzt, heute dagegen lernt man sich kennen und man muss nach dem ersten Sex mal schauen, was daraus wird. Schlechtestenfalls bekommt man nicht mal mehr eine SMS. Der Schmerz, nach einer innigen Nacht abgelehnt zu werden, ist unfassbar. Wir mutieren zu einem zweifelnden, wartenden Häufchen Elend, weint entfernt von der Frau, die ein paar Abende zuvor souverän leidenschaftlich geküsst hat. Wir rappeln uns wieder auf, sagen uns selbst, dass es nicht an uns liegt und dass wir noch etwas mehr üben müssen, lässig Sex zu haben, dann wird es schon klappen. Und ich glaube, das, was sie hier beschreibt, das betrifft nicht nur Frauen, ich kann es aus Männersicht sagen, ich glaube, Verletzungen entstehen und die sind real. Es gibt nicht nur einfach Sex. Aber vielleicht würden die meisten von euch heute sogar sagen, klar, ich glaube auch, dass es nicht gut ist und wenn man dauernd nur One-Night-Stands hat, dann wird es letztlich zu Verletzungen führen. Aber was ist daran falsch, wenn zwei Menschen, die alt genug sind, verantwortungsbewusst sich lieben, schon eine Weile zusammen, vielleicht sogar heiraten wollen, vielleicht sogar schon geplant haben, wenn diese zwei sagen, wir schlafen jetzt miteinander. Was ist daran falsch? Wofür brauchst du denn den Rahmen der Ehe? Wofür brauchst du das? Warum soll man bis dahin warten? Das ist eine große Frage. Was würde ich antworten? Kurz, vielleicht jetzt hier. Ich glaube, einmal ist es cool, wenn zwei Menschen das sagen. Wir gehören zueinander, wir wollen miteinander leben. Das ist immer etwas, wo ich sagen würde, den beiden gratulieren würde. Aber dann würde ich daran erinnern, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich glaube, und das ist die Sicht der Bibel, Sex ist nicht einfach bloß Sex. Gott hat sich Sex so ausgedacht und ihn so gemacht, dass seine Ausübung, egal ob in der Ehe oder wann auch immer, uns in eine Beziehung so tief mit einer Person verbindet, dass wirklich so eine enge Beziehung entsteht. Sofern wir dieses Gefühl nicht bewusst ausschalten oder durch die Gewohnheit abstumpfen, vielleicht kriegt man das hin, fühlen wir uns durch die sexuelle Verbindung in der Tiefe unserer Person so eng mit der anderen Person verbunden, wie wir es buchstäblich in dem Moment auch körperlich sind. Es wird eine Verbindung aufgebaut. Und in der sexuellen Leidenschaft, wenn man gerade dabei ist, kommen einem vielleicht auch Sätze raus, wie sagen, ich werde dich immer lieben und so weiter. Und selbst wenn man nicht auf dem Standesamt war, wird man wahrscheinlich nach einer Zeit auch schnell eine eheähnliche Verbindung spüren und erleben. Und man bekommt den Eindruck, dass man selbst, aber der Partner einem gegenüber, Verpflichtungen hat. Aber der Partner hat keinerlei juristischen, soziale oder moralischen Verpflichtungen. Nicht einfach irgendwann zu sagen, ach weißt du, irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Ich sehe doch keine Zukunft für uns oder ich habe da jemand anderes kennengelernt. Und die Folgen davon sind zum einen, dass ich mir selbst in einer noch so schönen, verbindlichen Beziehung nicht sicher sein kann, dass nicht irgendwann einfach alles Schluss ist. Mein Partner hält mich halt nicht mehr anziehend findet. Vielleicht sagt, ich habe jemand anderen. Und die Angst wird immer ein Stück weit da bleiben. Vielleicht ist sie größer bei manchen, vielleicht ist sie kleiner. Auch wenn ich es mir vielleicht nicht vorstellen kann, dass diese Beziehung auseinandergeht. Und ja, es gibt viele positive Beispiele und das ist super. Menschen, die zusammengelebt haben, sexuelle Einheit auch schon vor der Ehe gelebt haben und jetzt glücklich verheiratet sind und das ist super. Aber es gibt leider auch viele Beispiele, wo das nicht so war und wo tiefe Verletzungen jahrelang Leute mit sich herumtragen. Und man hat auch diese Menschen, ich habe neulich was von gelesen von einer Frau, wo sie gesagt hat, wir hatten große Pläne und jeder hat gesagt, ihr werdet eh heiraten, ihr werdet ein Paar werden und so weiter. Und trotzdem ist es auseinandergegangen. Das ist die eine Möglichkeit. Man hat diese Angst, wird die ganze Zeit bestehen bleiben. Ich kann mich meinem Partner gar nicht ganz geben, weil ich nicht weiß, ob ich wirklich darin sicher bin. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, vielleicht stelle ich irgendwann fest, ich glaube, dieser Partner, das ist nicht die Person, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Mit ihm möchte ich nicht mein ganzes Leben teilen. Und ein Auseinandergehen wird viel, viel, viel schwieriger werden, als es in der Beziehung eigentlich sein sollte, wenn die beiden diese sexuelle Einheit gelebt haben. Sie sind sozusagen, es kommt dann vor, dass Menschen in eine Beziehung gefangen sind, weil sie eine Verpflichtung dem anderen gegenüber spüren. Und in der Ehe, glaube ich, entsteht so ein Raum, in dem ich sicher sein kann und dem ich vertrauen kann. Und Sex verstärkt diesen Bund, diese tiefe Vertrauens- und Treuebeziehung. Und eine maximale Bindung an meinen Partner, dass ich sage, du gehörst zu mir für den Rest meines Lebens, ich gehöre dir. Und ich weiß, Scheidungen sind heute auch Alltag. Und ich weiß, dass nicht alle Ehen so laufen. Ich gehe auch gleich noch was drauf ein. Aber in der Ehe sage ich es vor anderen und ich bin sogar rechtlich, sage ich es, staubtrocken, rechtlich und wirtschaftlich habe ich Verantwortung und Verbindlichkeiten für meinen Partner. Zwei Menschen, die sagen, ich teile jetzt alle Bereiche meines Lebens mit dir. Zwei Menschen versprechen sich, dass sie zusammengehören, in guten, in schlechten Zeiten. Sie machen sich nackt voreinander und zwar nicht nur körperlich, sondern finanziell, ökonomisch, mit ihren Plänen für die Zukunft, mit ihren Sorgen, aber auch körperlich. Und die Ehe ist der Ort, glaube ich, an dem das in einem gesicherten Rahmen stattfinden kann, ohne dass ich immer denken muss, was ist, wenn er mich doch eines Tages verlassen wird oder wenn sie dann denkt, meine Macken doch zu groß sind und wir haben alle Macken. Und wenn zwei das nicht wollen, sie sagen, ja, ich möchte Sex, aber ich möchte nicht diese Ehe, dann bleibt, glaube ich, immer so ein Wenn-Aber zurück. Was ist, wenn das kommt oder Aber? Und dann sagt Sex eigentlich nur, was man eigentlich dem Gegenüber sagt, wenn man mit ihr schläft, den ganzen Sex will ich, aber ob ich dich ganz will, mit allem Risiko, das weiß ich nicht, das verspreche ich dir noch nicht. Ich habe ein Zitat gefunden von einem anderen Pastor und ich möchte es einmal vorlesen. Er sagt über die Bibel sagt, vereinige dich nur dann körperlich mit einer Person, wenn du auch bereit bist, dich emotional, persönlich, sozial, ökonomisch, legal mit ihr zu vereinigen. Werde nicht mit deinem Körper nackt und verletzlich gegenüber deinem Partner, ohne auch auf allen anderen Gebieten nackt und verletzlich zu werden. Ein Dozent von mir hat es mal so ausgedrückt, maximale Intimität braucht maximale Verbindlichkeit. Und das heißt, wenn du nicht bereit bist, dich lebenslang auf deinen Partner festzulegen, warum bist du dann auch nicht bereit, auf maximale Intimität zu verzichten? Oder umgekehrt, wenn du mit deinem Partner maximale Intimität herstellen willst, warum bist du dann nicht bereit, ihm auch maximale Verbindlichkeit und lebenslange Treue zu versprechen? So hast du die beste Möglichkeit, eure Beziehung vorm Zerreißen zu schützen. Als ich vorher gedacht habe, das werde ich euch gleich sagen, habe ich eure Gesichter vielleicht gesehen und manche würden sagen, pff. Und ich weiß, das ist nicht einfach und da spielen viele Gefühle und vieles sind da drin und ich will das gar nicht hier so sagen, so, das ist es jetzt und friss oder stirb. Aber ich glaube, das ist, was die Bibel sagt und ich habe Stück für Stück, glaube ich, an vielen Punkten auch festgestellt, dass es auch wirklich Sinn macht. Aber wir haben jetzt festgestellt, Sex ist zum Genuss da. Bei Sex passiert wirklich was. Zwei Menschen werden eine Einheit und sie spüren, dass sie angenommen sind. Und für diese Einheit, für diesen körperlichen Akt braucht es einen guten Rahmen. Und das ist die Ehe. Aber, und das ist mein letzter Punkt, wie kann denn dann Sex gelingen? Denn die Basis ist der Rahmen der Ehe. Aber es ist nicht so, endlich bin ich verheiratet, jetzt ist nur noch das Paradies. Jetzt ist super, auch in allen Bereichen. Ich glaube, viele Paare mussten das schmerzhaft vielleicht auch schon, vielleicht in christlichen Kreisen sogar, so erleben, dass sie gesagt haben, so, ich habe mich jetzt an alles gehalten. Gott hat gesagt, auch wenn ich es nicht verstehe, Gott hat gesagt, ich soll auf Sex warten, bis wir heiraten und so weiter. Ich habe doch alles richtig gemacht. Jetzt sind wir verheiratet und dann sitzen sie auf einmal in der Ehe und nach ein paar Wochen, Monaten, hoffentlich ein bisschen länger, stellen sie auf einmal fest, wer diese Person ihnen gegenüber eigentlich ist. Und Christoph hat letzte Woche darüber gesprochen, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau in gegenseitiger Unterordnung und in idealer Weise in absoluter Liebe eigentlich aussehen soll. Aber was oft das Problem ist, eigentlich unsere Sünde, unsere Schuld, dass wir das auch nicht leben. Und auch in sexueller Sicht ist es nicht so, und das möchte ich definitiv sagen, solange wir den Rahmen der Ehe haben, dann ist alles super, dann ist alles der Wahnsinn. Das ist definitiv nicht so. Diese Illusion, wenn ihr nicht verheiratet seid, kann ich euch auch schon mal nehmen. Aber einen Hauptschlüssel, den Paulus in diesem Text, und da könnt ihr nochmal gleich reinschauen, im 1. Korintherbrief gibt, in Kapitel 7, ist, wie Sex gelingen kann. Den gibt Paulus und er sagt in Vers 3, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann und ebenso, verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. In der Ehe gebe ich mich mit meiner ganzen Person als Geschenk meinem Partner. Das heißt nicht, dass ich meine Persönlichkeit aufgebe, auch nicht, dass ich alles, was mich ausmacht, aufgeben muss, darum geht es nicht. Aber ich gebe vielleicht schon zu einem bestimmten Maß meine eigenen persönlichen Träume, meine Pläne, meine Prioritäten auf, aus Liebe zu meinem Partner. Denn ab jetzt ist nicht mehr nur wichtig, was ich will, sondern was wichtig ist, ist, was das Beste für meinen Partner und was für unsere Beziehung gut ist. Und Christoph, wie gesagt, hat letzte Woche viel darüber gesagt, der Mann soll seine Frau lieben, so wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und das war, Jesus hat sein ganzes Leben für sie hingegeben. Er war bereit, für sie zu sterben. Und das, die Frau soll sich in dieser Atmosphäre unterordnen, ihn unterstützen, ehren. Und ich kann da jetzt nicht auf alles eingehen, was das bedeutet. Ihr dürft gerne nochmal die Predigt nachhören. Christoph steht auf unserer Homepage. Aber dieses gegenseitige Unterordnen und Lieben ist, glaube ich, auch die Basis für gelingende Sexualität, was Paulus hier sagt. Mein Körper, und das sagt Paulus hier ganz nüchtern, vielleicht gar nicht besonders romantisch oder erotisch, er sagt, mein Körper gehört nicht mehr mir, sondern meinem Gegenüber. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann und ebenso verfügt nicht der Mann über den Körper der Frau. Das heißt nicht, dass Sie falsch verstehen, sexuellen Missbrauch und so weiter, wenn der Mann sagt, so komm, wir wollen Sex haben, dann muss die Frau Sex haben. Das meint Paulus ja absolut nicht und genauso umgekehrt nicht. Unsere Gesellschaft sagt aber, Sex ist für dich da. Dass du dein Gefühl, deine Begier, deine Sehnsüchte stillst, damit du glücklich wirst. Und deswegen muss es immer besser werden, dass deine Lust gestillt wird. Sex ist für dich. Aber was Paulus hier macht und was die Bibel sagt, ist genau das umgekehrt. Sex ist etwas, was du genießen wirst. Aber es ist nicht für dich, sondern für deinen Partner. Es ist ein Geschenk. Sex ist in erster Linie nicht egoistisch, sondern ein Ausdruck der Liebe für den anderen. Und diese Gemeinschaft intensiv und voller Freude zu genießen, das passiert, wenn die beiden sich beschenken. Mein Blick muss sich wenden von, wie kriege ich meinen Partner dazu, dass er mit mir schläft, auch in der Ehe, hin zu, wie kann ich schaffen, meinen Partner in allen Bereichen unserer Ehe und auch in der Sexualität wirklich zu beschenken. Und das gilt wirklich für alles. Wenn mein Partner natürlich mir diese Einstellung nicht entgegenbringt, was ist, wenn mein Partner sagt, wenn ich erlebe, dass mein Partner ganz anders ist, er ist absolut egoistisch in anderen Bereichen, dann ist es das Gleiche, was Christoph letzte gesagt hat, auch im Thema Sexualität, fang an, deinen Partner zu lieben und fang an, deine Sexualität, deine Begierden nicht auf dich zu richten, sondern auf deinen Partner. Und das fängt ganz praktisch an, dass ich halt in meinen Vorstellungen, meinen Gedanken und so weiter mich nicht auf mich richte, auf meine Lust oder was, sondern auf meinen Partner. immer wieder neu. Und dass sich der Pornografie, die vielleicht auch innerhalb der Ehe so ein wichtiger, so ein Ding ist, das mich immer wieder beschäftigt, das mich gefangen nimmt, dass ich dem den Kampf ansage und sage, nee, das will ich nicht, weil meine Gedanken, das ist die äußerste Form von egoistischer Sexualität. Es geht um mich und ich will für mich ganz alleine sein, sondern dass ich anfange, das da zu bekämpfen und meine Sexualität auf den anderen zu setzen. Und vielleicht als Frau, dass ich sage, ich sehne mich nicht mehr in meinen Fantasien nur nach dem perfekten Mann, der keine Macken mehr hat, der absolut perfekt ist, der, was weiß ich, mir super hilft, sondern dass ich ihn auch so annehme und erkenne, wie er ist mit seinen guten Seiten, seinen schlechten machen und anfange wirklich zu wollen, ihn zu lieben, so wie er ist. Und für den Mann heißt es vielleicht auch, die Frau zu unterstützen im Alltag. Und es fängt vielleicht da an, dass man sagt, morgens fange ich an, den Frühstückstisch zu decken oder stehe früher auf. Und es fängt nicht erst an, abends, wenn die Kinder im Bett sind oder was zu sagen, wollen wir Sex haben. Aber auch nicht wieder berechnen, zu sagen, okay, morgen hätte ich gerne, morgen stehe ich mal früher auf, dann klappt das bestimmt auch morgen Abend. Gar nicht so, sondern als Geschenk, ja, wir Männer vielleicht sind da manchmal sehr solche Gedanken, sondern als Geschenk für den Partner, zu sagen, ich möchte, dass meine Frau, dass mein Mann in unserer Ehe glücklich wird, auch auf diese Art und Weise. Und Sexualität ist oft, glaube ich, so ein Gradmesser für eine Beziehung. Nicht, dass Sex das Wichtigste wäre, nicht, dass das alles Entscheidendste wäre in einer Beziehung. Aber ganz oft ist es so, wenn es in dieser Ebene hakt, auf der körperlichen Ebene, dann ist es oft ein Zeichen dafür, dass es auch in der Beziehung hakt, an irgendeiner einer Stelle. Und ich glaube, Sexualität ist wichtig. Und Paulus schreibt das hier, ihr Ehepaare, wenn ihr ein Paar seid, dann enthaltet euch nicht zu lange. Es gehört dazu, es ist wichtig, dass ihr habt. Einer hat mal das Bild gesagt, es ist sozusagen in einer Beziehung, wie wenn die Beziehung ein Motor ist und Sex ist sozusagen das Öl, das dieses Getriebe, diesen Motor immer wieder ölt. Das ist wichtig und wenn das nicht ist, dann fängt es irgendwann an zu knirschen. Und genauso, wenn man feststellt, das gibt es gar nicht, Sexualität findet nicht in unserer Beziehung statt, dann kann man sich schon die Frage stellen, ist da vielleicht an irgendwelchen anderen Bereichen etwas, was wir klären müssten, wo wir an unserer Beziehung arbeiten müssen. Aber gleichzeitig steckt in diesen Worten hier von Paulus, glaube ich, auch eine Befreiung. Denn in unserer Gesellschaft wird gesagt, dein Sex muss immer besser werden, probier das aus, er muss immer bedeutender werden, immer abwechslungsreicher. Ja, keine Routine, es muss der Wahnsinn werden. Aber Paulus sagt auch hier ganz nüchtern, vielleicht für manchen zu nüchtern, Sex ist auch dazu da, dass keiner in sexuelle Unmoral fällt. Das heißt, dass keiner in die Gefahr kommt, seine sexuellen Begierden außerhalb der Ehe auszuüben. Es ist auch einfach mal da, es ist dafür da, muss nicht immer was Weltbewegendes sein, es kann vielleicht auch einfach mal ein Geschenk von einem Partner an den anderen sein, von dem Mann an seine Frau oder von der Frau an seinen Mann. Wie gut, wenn man das überhaupt irgendwie bewerten kann, der Sex ist, entscheidet auch nicht über meinen Wert, über meine Bedeutung. Wie gut ich performe, ist nicht das Entscheidende. Auch der beste und erfüllendste Sex der Welt, sogar im perfekten, vorgegebenen Rahmen einer liebevollen Ehe, wird mein großes Bedürfnis nach Erfüllung, das unsere Seelen, glaube ich, alle irgendwie spüren und vielleicht in der Sexualität suchen, niemals stillen können. Das kann letztlich nur Gott. Und ich glaube, wenn ich das erkenne, dann befreit das unsere Sexualität und nimmt auch in gewisser Weise den Druck. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine Botschaft, die auch für Leute gilt, die nicht in einer Beziehung sind, nicht in der Ehe stehen. Und ich werde heute nicht da viel zu sagen, weil nächste Woche geht es genau um dieses Thema Single sein. Da wird Manuel darüber predigen, da geht es dann mehr dazu. Aber für alle, für Ehepaare und für Leute, die Single sind, die in einer Beziehung sind, eine Aussage, glaube ich, die wirklich befreiend sein kann: Sexualität ist nicht das Größte und Beste in der Welt. Unsere Sehnsüchte kann auch mein Partner nicht stillen, das kann nur Jesus Christus, der in seiner perfekten Art und Weise dich für dich völlig bedingungslos hingegeben hat. Wie kann guter Sex gelingen? Ich glaube, das sind so zwei Punkte. Indem ich mich meinem Partner hingebe als Geschenk, mich an ihm verschenke, meinen Gedanken ganz auf ihn richte und nicht auf irgendwelche anderen Dinge außerhalb meiner Beziehung, vielleicht in Pornografie oder was auch immer es ist. Und zweitens kann Sex gelingen, wenn wir die größten Erwartungen wegnehmen Unser Sex muss nicht der beste der Welt sein und er wird auch niemals alle meine Sehnsüchte stillen. Auch wenn mein Herz mir vorgaukelt, das, was ich wirklich brauche, ist das, so finde ich nur in der Erotik, im Sex. Das kann nur Gott tun. Blaise Pascal, ein wichtiger Denker, hat einmal gesagt, in jedem Menschen von uns gibt es so ein gottförmiges Vakuum. Jeder Mensch hat so ein Vakuum, das ist sein Bild. Und dieses Vakuum, das sind Sehnsüchte und so weiter, das kann nur Gott stillen. Das wird niemand anders können. Jesus will dieses Herz, dein Herz gewinnen und dieses Vakuum stillen. Und dir die größte Freude, die perfekte Annahme, die größte Liebe und die tiefste Gemeinschaft, tiefer als im erfülltesten Sex, wirklich schenken. Und solange du das in der Sexualität suchst, wirst du sie überfrachten und letztlich kaputt machen. Ich bin jetzt am Ende von der Predigt, fast. Und wahrscheinlich bleiben noch viele Fragen übrig. Vielleicht habt ihr auch andere Meinungen an vielen Punkten. Dann können wir auch gerne weiter im Gespräch bleiben. Aber was ist, wenn du jetzt hier sitzt, die Predigt letzte Woche gehört hast, die Predigt heute gehört hast und du merkst, du bist vielleicht an dem Punkt, ich merke, in meinem Leben gibt es Bereiche oder gibt es etwas, das ist nicht gut. Ich möchte gerne nach Gottes Maßstäben leben, aber es ist einfach sackschwer. Mein Herz sagt was ganz anderes. Ich erfahre es ganz anders. Die Umstände sind so kompliziert. Was ist es, wenn ich sage, ich erkenne es, ich will es jetzt anders haben, aber es ist einfach so schwer. Was kann ich tun? Vielleicht, wenn du auch erlebst, ich habe Schuld auf mich geladen, in meiner Ehe, meinem Partner gegenüber, Gott gegenüber, als Single in einer Beziehung. Was ist jetzt? Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo eine Frau von Männern zu Jesus geschleppt wird. Und diese Frau hat vorher Ehebruch begangen. Und diese Männer kommen jetzt zu Jesus und sagen ihnen, so, Jesus sagt, hier, guck mal, diese Frau hat gerade Ehebruch begangen, was sollen wir jetzt mit sie tun? Sollen wir sie steinigen? Und Jesus sagt erstmal nichts und dann sagt er einen Satz, den habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die Männer nach und nach gingen alle bedrückt weg. Und da heißt es sogar, die Ältesten zuerst. Wahrscheinlich hatten sie schon ein paar Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Und alle gingen weg. Und dann blickt Jesus wieder auf und schaut die Frau an und sieht sie und fragt, wo sind denn alle hin? Ist keiner da, der dich anklagt? Und die Frau sagt, nee, sind alle gegangen. Und dann sagt Jesus, ich werde dich auch nicht verurteilen. Geh und sündige aber von jetzt an nicht mehr. Wenn es um Sünde geht, ist keiner von uns ohne Schuld. Das ist vielleicht doppelt gemoppelt, aber niemand von uns ist ohne Schuld. Und gerade auch im sexuellen Bereich. Niemand von uns ist im sexuellen Bereich ohne Schuld. Und Jesus sagt, wenn du auch allein schon eine Frau in der Bergpredigt, wenn du eine Frau nur mit begehrlichen Blicken ansiehst, dann hast du im Herzen schon mit ihr Ehe gebrochen. Wenn es so weit geht, dann kann ich von mir sagen, oder wahrscheinlich jeder andere hier auch, dann ist keiner von uns ohne Schuld in diesem Bereich. Es gibt nicht die einen, die da irgendwas falsch gemacht haben, sondern wir alle sind voller Schuld. Aber Jesus begegnet dieser Frau in absoluter Gnade und Annahme. Und genauso begegnet er uns. Egal, was vorgefallen ist, egal, was du getan hast, bei ihm ist ein Neuanfang immer möglich. Schuld bleibt Schuld, falsch bleibt falsch. Aber er hat für deine Schuld bezahlt. Er hat nicht verurteilt, er hat Schuld getragen. Das ist die Einstellung von Jesus. Und deshalb besteht auch für dich, wenn du in deinem Leben Dinge jetzt entdeckt hast, wo du sagst, das ist nicht gut, Dinge, die ich getan habe, vielleicht in der Vergangenheit, dann besteht die Möglichkeit für einen Neuanfang. Und das ist eine Riesenverheißung auch für unsere Ehen. Es besteht jederzeit die Möglichkeit für einen Neuanfang. Wenn ich meinem Partner schuldig geworden bin, dann kann ich mit ihm darüber sprechen und so weiter. Es besteht die Möglichkeit. Und ich wünsche mir, dass wir als Erlebt, und das betrifft jetzt jeden Einzelnen von uns, dass wir eine Kultur etablieren in unserer Gemeinde, wo wir uns genau so begegnen wie Jesus. Nicht verurteilend, wenn jemand kommt und sagt, das ist mir passiert, und nicht da stehen, ha, besser dich mal, wusste ich eh, dass dir sowas passiert. Sondern, dass wir wie Jesus in Gnade und Wahrheit einander begegnen. Dass wir Schuld miteinander tragen, dass wir helfen, auch umzukehren, einen Neuanfang zu schaffen. Und das ist oft nicht leicht. Aber wir wollen auch ganz konkret die Möglichkeit geben, wenn du jetzt sagst, es gibt da was in meinem Leben, dann komm nachher auf uns zu oder zu einer Person, die du vertraust, schreib uns eine E-Mail oder was auch immer und sag, ich möchte da gerne drüber reden oder mit euch beten. Und das ist mach das. Und vielleicht hast du es auch so erlebt, wenn du an, ich habe dieses Wort Sex, Sexualität heute sehr oft gedacht und jedes Mal vielleicht, wenn du dieses Wort allein schon hörst, dann kommen bei dir keine romantischen Gefühle, keine schönen Schmetterlinge im Bauch oder was auch immer, sondern jedes Mal erinnert dich etwas an, mit Grauen und Entsetzen an etwas, was vielleicht in der Vergangenheit vorgefallen ist. Da möchte ich dir auch das zusprechen, dass Gott Heilung schaffen kann und Heilung bringen will. Und bleib damit nicht alleine, sondern geh zu Jesus und hol dir vielleicht auch Hilfe und wende dich an eine Person, die du vertraust. Zu Jesus können wir so kommen, wie wir sind. Und das wollen wir gleich auch in einem Lied singen. Als Ehepaar sollen und dürfen wir Sexualität genießen. Und Jesus ist Jesus macht es möglich, jederzeit einen Neuanfang zu starten. Geht aufeinander zu, setzt euch zusammen, sprecht über eure Sexualität, vergebt einander, wo etwas vergeben werden muss, startet, wenn nötig, einen Neuanfang und freut euch gemeinsam an Christus und an eurer Sexualität und eurer Beziehung. Und vielleicht ist es auch einfach mal der Schritt, wenn ihr merkt, da hakt es bei uns enorm, dann betet doch einfach mal gemeinsam dafür. Für Gott ist das kein Tabuthema, wo man sagt, oh, über sowas kann ich mit Gott nicht reden. Betet dafür. Betet gemeinsam und sagt, Gott, hilf mir. Oder so sieht es gerade aus. Und wenn du nicht in einer Ehebeziehung bist, aber du dich nach Gottes Maßstaben richten willst, aber gleichzeitig diese Gefühle und Sehnsüchte vielleicht in deinem Herzen hast, dann bleib damit nicht allein, sondern such dir vielleicht einen Freund, der sagt, hier, lass uns gemeinsam dagegen kämpfen oder dafür einstehen oder wie uns gegenseitig unterstützen, zu beten. Und wir werden wieder fallen und so weiter, darum geht es nicht. Aber lasst uns diese Einstellung wirklich haben, einander zu helfen. Und vielleicht sitzt du heute auch hier und sagst, ich kann mit Sex viel mehr anfangen als mit diesem Gott, über den du redest. Und das ist auch voll okay. Ihr müsst nicht diese Meinung haben, die ich habe. Aber eine Sache möchte ich euch mitgeben. Ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass wenn Sex schon so gut für dich ist und sowas Wichtiges in deinem Leben ist, wo du sagst, darauf kann ich nicht verzichten, dass Gott dir etwas geben will, was noch viel, viel größer ist, viel, viel erfüllender, nämlich sich selbst. Und ich möchte euch einfach mit auf den Weg geben, macht euch auf die Suche nach diesem Gott. Das war's für mich. Das war die Predigt. Und ich möchte noch beten. Ja, Jesus, du hast gehört, was ich jetzt gerade gesagt habe, was in deinem Wort steht, was du sagst zu Sexualität. Und ich danke dir, dass du wirklich jeden Einzelnen von uns kennst, dass du uns besser verstehst, als wir uns manchmal selbst verstehen, dass du unser Herz kennst, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, unsere jetzige Situation, alle Fragen, alle Herausforderungen, alle Freuden, alle Gefühle und dass du darüber stehst. Und ich danke dir, dass du wirklich kein Gott bist, wo wir nur irgendwie perfekt hinkommen können, sondern dass wir mit allem, was uns bewegt, sei es falsch, sei es richtig, zu dir kommen können und unser Herz und das, was uns bewegt, bei dir ablegen können. Danke, dass bei dir es keine Tabuthemen gibt, sondern dass es gut ist. Und gleichzeitig danke ich dir, dass du Sexualität geschaffen hast, dass wir es genießen dürfen, dass es ein Geschenk ist, was du uns gemacht hast. Und ich möchte dich bitten für unsere Ehen, dass wir darin gestärkt werden, dass es ein Genuss wird und dass du uns immer wieder Liebe füreinander schenkst und Vergebung und Neuanfänge. Amen.